SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr mit unter anderem diesem Thema. Zerreißprobe im Deutschen Bundestag. Das Zustrombegrenzungsgesetz ist gescheitert. Ein weiteres Thema. Brexit means Brexit. Brüssel, 5 Jahre nach dem Austritt des United Kingdom. Und Startups, ja, Gelder, nein. Wie sieht es für innovative Ideen im Saarland aus? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Jochen Marmitt.
SR Info.
Ja, historische Stunden heute im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal hätte heute ein Gesetz das Parlament passieren können, bei dem Stimmen der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften AfD den entscheidenden Ausschlag geben. In dem von CDU und CSU eingebrachten Gesetzentwurf Zustrombegrenzung, so hieß er, ging es um konkrete Regelungen zur Eindämmung der Migration. Kern des Entwurfs, die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Zu dieser Gruppe gehören in Deutschland viele Syrer. Außerdem sollen die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden. So sollte künftig etwa an Bahnhöfen diese selbst für eine Abschiebung sorgen können. Und die Union wollte auch eine Begrenzung des Zuzugs von Ausländern wieder ins Aufenthaltsgesetz aufnehmen. Die Ampelkoalition hatte dies gestrichen. Im Bundestag wurde nun nach langer Debatte namentlich abgestimmt. Notwendig war eine einfache Mehrheit und die hat es nicht gegeben. Dagmar Pepping, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Pepping, wie ist das Ergebnis denn ganz konkret ausgefallen?
Also für den Gesetzentwurf, den Friedrich Merz heute durchboxen wollte durch den Deutschen Bundestag, haben 338 Abgeordnete gestimmt, aber 350 haben Nein gesagt und weitere 5 haben sich der Stimme enthalten. Und das ist wirklich spannend, wer wie abgestimmt hat. Wir warten jetzt darauf, dass ja heute Abend noch die Liste veröffentlicht wird. Bei dieser namentlichen Abstimmung werden wir dann ja spätestens wissen, wer wie abgestimmt hat. Und dann wird sich abzeichnen, ja, wie Friedrich Merz in den eigenen Reihen da steht. Er ist volles Risiko gegangen, er hat es selber gesagt, all in. Dieses Risiko hat sich für ihn nicht ausgezahlt, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, heute, das ist eine große, große Blamage für Friedrich Merz, den Kanzlerkandidaten der Union.
Das heißt, wenn wir nochmal auf die Stimmenverteilung schauen, wie viele Stimmen hätte es eigentlich gebraucht und wie viele hat er jetzt nicht bekommen?
Er hätte, wie gesagt, einfache Mehrheit. Er hätte eine Stimme mehr haben müssen als die anderen, als das andere Lager, als das Nein-Lager. Das hat er nicht bekommen und wir wissen eben nicht ganz genau, wie viele auch aus den eigenen Reihen ihm die Zustimmung verweigert haben. Denn die AfD zum Beispiel, die gerade davon gesprochen hat, dass hier gerade der Kanzlerkandidat der Union demontiert worden sei, die sagt, wir haben wirklich alle Stimmen gegeben. Das BSW wollte auch alle 10 Stimmen geben. Die FDP hatte auch Zustimmung signalisiert. Jetzt ist wirklich die Frage, wer hat auch aus Reihen der Union nicht mitgemacht und dem Kanzlerkandidaten der Union wirklich, muss ich sagen, großen Schaden zugefügt. Montag haben wir hier in Berlin einen Parteitag der CDU, wo das Wahlprogramm noch mal feierlich beschlossen werden sollte. Und jetzt steht der Friedrich Merz da wirklich, ich kann es nicht anders sagen, wie ein begossener Pudel.
War das denn abzusehen, nachdem wie die Debatte verlaufen ist? Es gab erstmal eine Unterbrechung, es sollte eventuell rücküberwiesen werden in den Innenausschuss und dann gab es auch heftige Debatten. War das abzusehen, dass es nun so endet?
Nee, war nicht absehbar. Und als Friedrich Merz zum Beispiel nochmal seine Entscheidung vom Mittwoch gerechtfertigt hat oder gesagt hat, warum es wichtig ist, dass wir das heute durch den Bundestag bringen, da gab es zum Beispiel von Reihen der Union stehende Ovationen. Aber ob bestimmte Leute nicht gekommen sind zur Abstimmung oder vielleicht anders dann an der Wahlurne abgestimmt haben, als man vorher den Eindruck haben konnte, das weiß man schlicht und ergreifend nicht. Aber man muss es ja wirklich sagen, wenn man in einer Abstimmung geht, sollte man ein Gefühl, ein sicheres Gefühl dafür haben, wie es ausgeht. Er ist volles Risiko gegangen bei einer Geschichte, wo es schon seit Wochen, Tagen heftigste Diskussionen in Deutschland gegeben hat. Wo es hier wirklich auch, wenn man sich bedenkt, ja, gestern Abend tausende Menschen standen vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, haben demonstriert, Kreisgeschäftsstellen der CDU sind beschmiert und angegriffen worden. Das ist ein Preis, den diese Partei zahlt für ein Wagnis, das Friedrich Merz eingegangen ist und das eben volle Kanne nach hinten losgegangen ist. Man kann es nicht anders sagen.
Wie haben Sie die Debatte wahrgenommen? Vielleicht das, was ja auch angeboten wurde, auch an die Union, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, im Innenausschuss beispielsweise. Und dann wurde richtig ausgeteilt. Man kann es gar nicht anders bezeichnen. Ist das außergewöhnlich heute gewesen?
extrem, ich fand es sehr außergewöhnlich. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Es war extrem erregt. Man hat sich gegenseitig die Lüge vorgeworfen. Es gab Vorwürfe. Es gab wirklich auch, ich würde sagen, dass es da zum Teil wirklich Narben gibt, die lange zu sehen sein werden. Auch wie zum Beispiel die Grünen und die CDU sich gegenseitig angegangen sind oder auch die Grünen und die FDP oder Rolf Mützenich hat von Merz gefordert, sich zu entschuldigen für das, was schon Mittwoch passiert ist. Und hier war wirklich ein Ton im Saal, das war, muss ich sagen, streckenweise schon echt entsetzlich. Und wenn man jetzt bedenkt, wohin das geführt hat, zu nichts. Man ist für einen Gesetzentwurf in den Bundestag gegangen als Union, von dem man schon eh wusste, dass er wahrscheinlich nicht umgesetzt wird, weil spätestens im Bundesrat es keine Zustimmung gegeben hätte. Ist Friedrich Merz all in gegangen. Alle Parteien außer der AfD haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Die AfD hat genüsslich zugeschaut, hat gesagt, wir sind der Erlöser dieses Landes. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind der Erlöser dieses Landes. Und die sitzen jetzt hier, reiben sich die Hände und sagen, ach guck mal, Friedrich Merz, der hat aber richtig einen von Latz gekriegt.
Aktuelle Einschätzungen und Eindrücke aus Berlin nach der Debatte im Bundestag und der Abstimmung. Dagmar Pepping war das hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Das Zustrombegrenzungsgesetz, der Entwurf ist nicht durchgekommen. Sie haben es gerade gehört. Und der heutige Tag im Bundestag vor allen Dingen ein wirklich denkwürdiger, wie sich der entwickelt hat. Und dass es wirklich noch zu dieser Abstimmung auch jetzt am Abend gekommen ist, das kommentiert nun Lissy Kaufmann.
Die Parteien der demokratischen Mitte hatten heute eine letzte Chance in dieser Legislaturperiode, noch einmal zusammenzufinden und sich geeint gegen die AfD zu stellen. Sich auf einen Entwurf in Sachen Migration zu einigen, den alle mittragen können. Sie haben versagt. Damit machen sich die Parteien der demokratischen Mitte mitverantwortlich dafür, dass die Menschen in diesem Land das Vertrauen in die Politik weiter verlieren. Mitverantwortlich dafür, dass die AfD als Gewinnerin aus der Debatte rausgeht und sich als Stimme der Vernunft inszenieren kann. Und mitverantwortlich dafür, dass eine Koalitionsbildung nach der Wahl immer schwieriger wird. Dabei hätte dieser Tag eine Sternstunde der Demokratie werden können. Am Vormittag noch sah alles so aus, als könnten sich FDP, SPD, CDU, CSU und Grüne zusammenraufen, sich auf einen Kompromiss einigen und damit die Risse in der Brandmauer gegen die AfD kitten. Es war ein Hoffnungszeichen, dass die Fraktionschefs nochmal zusammensaßen, das erste Mal seit Wochen. Ein Hoffnungszeichen für alle, die sich wünschen, dass die Politik nach dem Attentat von Aschaffenburg Lösungen findet. Für alle, die gleichzeitig die AfD ablehnen und die Angst haben vor einem Rechtsruck. Stattdessen wurde es ein Tag voller Frust, Enttäuschung und Wut. Am Ende einer Woche, in der sich in Sachen Asylpolitik rein gar nichts verändert hat. Nur der Ton in der Debatte, der an Schärfe gewonnen hat. Und das alles ausgelöst von Friedrich Merz und der Union. Im Plenum des Bundestages war eine Generalabrechnung zu sehen, wie es sie in der Bundesrepublik so selten gegeben haben dürfte. Gespickt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, harschen Vorwürfen, hässlichen Zwischenrufen und Pfiffen. Abgeordnete bezichtigten einander der Lüge. Die Fronten verhärtet, die Gräben tief, die Gesichter mal rot vor Wut, mal blass vor Schock. All das lässt berechtigte Zweifel aufkommen, ob nach dieser Bundestagswahl überhaupt noch eine Koalition gebildet werden kann. Weniger Zweifel darf man daran haben, wer als Gewinner aus dieser Woche hervorgeht. Die AfD. Plötzlich wirkt der Umgangston der Partei am rechten Rand des Plenums gar nicht mehr so fremd. Plötzlich klingt die Aussage eines AfD-Abgeordneten gar nicht mehr so abstrus, wenn der sagt, man sehe hier viel Aufgeregtheit und Empörung, es gehe den Parteien offenbar nicht darum, Probleme zu lösen. Die sich zerfleischenden Demokraten haben es möglich gemacht, dass die AfD sich als Partei der Vernunft und als Heilsbringerin inszenieren kann. Eine gefährliche Entwicklung. Es ist Wahlkampf. Die Abgeordneten werden am Wochenende in ihren Wahlkreisen unterwegs sein, vielen Bürgern begegnen. Es bleiben nur wenige Augenblicke der Ruhe. In diesen aber sollten sie sich fragen, ob sie wirklich alles getan haben, um die demokratische Mitte zu retten und den Aufstieg der Rechten zu verhindern.
Soweit der Kommentar von Lissy Kaufmann. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR Kultur. Heidi Reichinek von den Linken hat heute ebenfalls in der Debatte im Bundestag gesprochen, erneut vor der AfD gewarnt und schließlich auch Richtung CDU-Chef Merz zu dessen Verzicht der Kanzlerkandidatur aufgerufen. Sie sagte sinngemäß, sollte er dafür nicht das Format haben, müsse die Basis der Union ihn stoppen. Welche Worte nach diesem Abstimmungsergebnis? Auch in dieser Diskussion zumindest die Linke durchaus wahrnehmbar. Lange wirkte sie wie gelähmt. Kurz vor der Bundestagswahl schöpfen die Sozialisten neue Kraft. Die Linke glaubt wieder an sich. Woran liegt das? Mario Kubina ist dieser Frage nachgegangen.
Partystimmung bei der Linken. Ein Abend im Festsaal Kreuzberg, einer Veranstaltungshalle in Berlin. Die Partei startet in die heiße Wahlkampfphase. Rund 700 Leute sind gekommen, schätzt ein Parteisprecher. Das mag ein bisschen hochgegriffen sein, aber das Haus ist wirklich voll. Von der Bühne aus schaut die Parteivorsitzende Ines Schwertner in die Menge.
Ich hätte wirklich vor 100 Tagen in Halle niemals gedacht, dass wir jetzt hier stehen würden, dass wir Bundestagswahlkampf machen müssen, dass die Linke so krass im Aufschwung ist.
Tatsächlich hat sich viel getan, seitdem Schwertner beim Parteitag in Halle an die Spitze der Linken gerückt ist. In Windeseile wurde eine Wahlkampagne aus dem Boden gestampft. Mit klarem Fokus auf Brot- und Butterthemen wie hohe Mieten und teure Lebensmittel. Damit trifft die Partei offenbar einen Nerv. Jedenfalls in einem Großstadtmilieu wie hier in Berlin. Was auffällt, im Saal sind viele junge Leute. Jan van Aken, der Co-Chef der Partei, erklärt das so.
Die fürchten um ihre Zukunft. Da geht es um Klima, da geht es aber auch, dass hinter dieser Bundestagswahl das Grauen lauert.
Womit er das Erstarken von Kräften am rechten Rand meint. Ein Thema, das hier viele umtreibt. Auch Heidi Reichenegg, die Chefin der Linken im Bundestag. Dort hat sie diese Woche eine kämpferische Rede gehalten. Und die Unionsfraktion dafür kritisiert, dass sie zum ersten Mal eine Mehrheit mit Hilfe der AfD in Kauf genommen hat.
Sie alle setzen den Hammer an die gesellschaftliche Brandmauer, aber eins sage ich Ihnen, die werden Sie nicht zu Fall bringen.
Ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus will die Linke sein, auch in Zukunft.
Wir wollen und werden es schaffen. Auch die Mission Silberlocke wird den Laden rocken und die Linke wird 3 Direktmandate und mehr holen.
Ruft Gregor Gysi beim Wahlkampftermin in Berlin als Ziel aus. Mit seinen 77 Jahren ist er Teil dieser Mission Silberlocke, zusammen mit Bodo Ramelow in Thüringen und Dietmar Bartsch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber was halten junge Leute davon, dass die Linke auf Altvordere setzt? Kein Problem, findet diese Erstwählerin.
Prinzipiell ist es sowieso erstmal wichtig, diese 3 Direktmandate zu bekommen, damit wir safe im Bundestag sind.
Die 18-Jährige will demnächst selbst etwas dafür tun, dass die Linke eine sichere Zukunft hat, als Parteimitglied. Allein in den letzten 3 Monaten waren es fast 12.000 Neuzugänge, wie ein Parteisprecher auf ARD-Anfrage sagt. Durchschnittsalter knapp 28 Jahre. Und so geht die Linke selbstbewusst in die nächsten Wochen. Beflügelt von Umfragen, die sie aktuell bei 5% sehen. Tendenz steigend.
Wir glauben wieder an uns,
sagt Gysi an diesem Abend Ende Januar. Und man nimmt es ihm ab.
Damit zu Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit. Also beispielsweise Fragen nach Tempo 30. Was ist eigentlich mit Straßen vor Schulen? Oder wie sollten Rad-, Fuß- und Autowege zusammen konstruiert werden? Unter anderem Fragen, die uns alle betreffen und die unter anderem in den vergangenen Tagen von fast 2000 Fachleuten beim Verkehrsgerichtstag in Goslar diskutiert wurden. Zum Abschluss gab es Gesetzempfehlungen. Die drehten sich dann aber vor allen Dingen um gefährliches Verhalten im Straßenverkehr. Tom Hildebrandt mit Beispielen.
Wer kifft und Alkohol trinkt, soll nicht mehr Auto fahren dürfen. Der Verkehrsgerichtstag fordert Null Toleranz. Der Mischkonsum soll verboten werden. Das ist sinnvoll, heißt es vom ADAC. Denn beide Stoffe zusammen können die Wirkung verstärken, sagt Sprecherin Katrin van Randenborg.
Der Verkehrsgerichtstag empfiehlt dort wirklich die volle Härte und Strenge. Mischkonsum geht gar nicht. Und wenn jemand 2 Rauschmittel gleichzeitig benutzt, dann ist davon auszugehen, dass er sich wirklich rücksichtslos oder gedankenlos mindestens verhält. Und hier gilt also eine Nullergrenze für den Mischkonsum.
Für Fahranfänger gilt die 0,0-Vorschrift bei Cannabis und Alkohol schon jetzt. Das sollte auf alle Autofahrer ausgeweitet werden, sagt auch Kirstin Zeitler. Sie leitet die Unfallforschung der deutschen Versicherer.
Das ist eine ganz hervorragende Empfehlung, den Gesetzgeber aufzurufen, dieses Schlupfloch zu stopfen. Denn im Moment ist es tatsächlich erlaubt, mit bis zu 0,5 Promille Alkohol und 3,5 Nanogramm THC Auto zu fahren. Das ist sehr gefährlich und ein sehr hohes Unfallrisiko.
Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hat sich auch mit rücksichtslosem Verhalten im Straßenverkehr beschäftigt. Davon fordern die die Fachleute höhere Bußgelder und längere Fahrverbote für eine Reihe von Delikten. Zum Beispiel fürs Telefonieren und fürs Nachrichtenschreiben auf dem Handy. Autofahrer, die sich zu lange mit dem Display und dem Entertainment-System beschäftigen und so Menschen gefährden, sollten ebenfalls mit mehr Härte rechnen müssen, sagt der Verkehrsgerichtstag. Es geht nicht ums kurze Antippen des Navi-Displays, betont ADAC-Sprecherin Katrin van Rantenborg.
Wenn man wirklich lange an dem Display rumfummelt, um sich irgendwie im Zweifel noch die Kaminzimmeratmosphäre zu schaffen und den Blick vom Straßenverkehr wegwendet, dann ist davon auszugehen, dass das ein rücksichtsloses Verhalten ist.
Im Alltag dürfte es allerdings oft schwierig sein, rücksichtsloses Verhalten nachzuweisen und höhere Bußgelder auch wirklich zu verhängen, sagt Unfallforscherin Zeitler.
Der Nachweis von Ablenkung am Steuer ist eine große Herausforderung. Im Grunde müssen Sie als Polizist daneben stehen, es gesehen haben und im besten Fall sogar noch einen Zeugen neben sich haben. Das ist das Hauptproblem und wir müssen hier sehr viel mehr kontrollieren können und auch Hürden der Polizei senken, tatsächlich nach einem Unfall auch Handys oder auch zum Beispiel Bordcomputer auszulesen. Das ist zum Teil schon möglich, sollte aber standardmäßig stattfinden.
Außerdem empfehlen die Experten höhere Bußgelder für alle, die zu dicht an Fußgängern vorbeirauschen. Eine Regel, die auch Bauarbeitern, Einsatzkräften oder Pannenhelfern zugutekommen könnte. Nun liegen die Empfehlungen also auf dem Tisch. Verkehrsgerichtstagspräsident Ansgar Stauninger sieht sie als To-Do-Liste für die nächste Bundesregierung.
Es ist die jetzige Regierung natürlich ein Auslaufmodell, aber die Empfehlungen zielen nach der Bundestagswahl an das nächste Team.
Seit 1963 ist der Verkehrsgerichtstag wichtiger Ratgeber für die Politik. Es ist wahrscheinlich, dass Bund und Länder auch diesmal wieder einen Teil der Vorschläge aufgreifen.
Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat Roswitha Böhm.
Der wichtige Grenzübergang in Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen kann wieder öffnen. Die EU hat nach eigenen Angaben Grenzschützer dorthin geschickt, die Palästinenser bei der Kontrolle unterstützen. Nach Angaben des ägyptischen Roten Kreuzes stehen schon jetzt hunderte Lkw mit Hilfsgütern für die Einreise bereit. Der ehemalige Immobilieninvestor und Signa-Gründer René Benko bleibt in Untersuchungshaft. Das zuständige Landesgericht in Wien hat die U-Haft heute für 4 Wochen verlängert. Benko war vor gut einer Woche in Innsbruck festgenommen worden. Gegen ihn laufen in Deutschland, Österreich und Italien mehrere Ermittlungen, unter anderem wegen Betrugs und Untreue. Zu seiner Signa-Gruppe gehörte auch die deutsche Warenhauskette Galeria. Noch nie hat es so viele Beschwerden über die Post gegeben wie im vergangenen Jahr. Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur hat insgesamt über 4.100 Anträge erhalten, 15% mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Beschwerden betrafen Schwierigkeiten bei der Paketzustellung. Vor allem ging es dabei darum, dass Sendungen beschädigt oder gar nicht angekommen sind. Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur vermittelt zwischen Post und Kunden. So können Gerichtsverfahren vermieden werden. Die Inflationsrate ist im Januar bundesweit deutlich gesunken auf 2,3%. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Im Dezember waren die Verbraucherpreise noch um 2,6% gestiegen. Auch im Saarland haben die sinkenden Preise, beispielsweise für Benzin und Strom, die Inflationsrate zurückgehen lassen, verglichen mit dem Bund aber nicht so stark. Der Betrieb der Wissenswerkstatt Saarbrücken ist in diesem Jahr gesichert. Wie der Vorstand dem SR mitteilte, musste im vergangenen Jahr ein mittlerer 5-stelliger Betrag aus den Rücklagen eingesetzt werden. Vor allem durch einmalige Projekte und Spenden konnte jedoch Geld eingenommen werden. Die Wissenswerkstatt wird von Wissenschaftsverbänden und Unternehmen getragen und finanziert. Im vergangenen Jahr hatten 6.000 Schülerinnen und Schüler die Wissenswerkstatt besucht. Ziel ist es, Interesse an Wissenschaft und Technik zu wecken.
SR Info.
5 Jahre ist es her, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat, der Brexit. Sollte ja vor allen Dingen aus ökonomischer Sicht Vorteile für die Briten bringen. Brexit-Befürworter hatten stets versprochen, dass der Austritt auch ermöglichen werde, neue Handelsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen und so Wachstum zu generieren. Schauen wir auf die Ergebnisse nach 5 Jahren, die bleiben weit hinter den Ankündigungen zurück. Insgesamt fällt die Bilanz eher ernüchternd aus. Doch der Weg zurück ist kein Thema, noch auch nicht in Brüssel, noch nicht. Brexit means Brexit. Auch 5 Jahre danach heißt es aus Brüssel Thomas Spickhofen.
Ja klar, die Beziehungen seien wieder besser geworden, sagt EU-Handelskommissar Maro Šefčovič. Definitiv.
Definitely yes.
Aber man warte auf konkrete Vorschläge, wie denn der von der britischen Regierung angestrebte Reset, der Neustart der Beziehungen, aussehen soll.
We are also waiting for the ideas from our British friends about the reset, how concretely they would like to do it.
5 Jahre nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, 4 Jahre nachdem die Briten auch die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen haben, nähern sich beide Seiten erst vorsichtig wieder an. Im Oktober vergangenen Jahres war Keir Starmer in Brüssel der neue Regierungschef in 10 Downing Street und der erste britische Premier in Brüssel seit Boris Johnson 2019. Starmer wurde so freundlich begrüßt wie schon lange kein Regierungschef aus London mehr.
So, Prime Minister, dear Keir, a very warm welcome. Welcome to Brussels.
Mit einem ganz, ganz herzlichen Willkommen empfing Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Premierminister von der anderen Seite des Ärmelkanals. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit und darauf, die Beziehungen weiter zu festigen.
And I'm very much looking forward to working with you and to continue to strengthen our relations.
Inzwischen gibt es wieder Kontakte auf höchster Ebene. Das war unmittelbar nach dem Brexit einige Zeit nicht der Fall. Starmer ist eingeladen zum EU-Gipfeltreffen zum Thema Sicherheit und Verteidigung in der kommenden Woche. Auch Schatzkanzlerin Rachel Reeves war bereits in Brüssel. Handelskommissar Šefčovič trifft sich regelmäßig mit Vertretern aus London. Die Atmosphäre sei freundlich, heißt es anschließend immer. Allerdings, konkrete Fortschritte, konkrete Projekte sind kaum zu erkennen.
Der Brexit ist und bleibt ein historischer Fehler,
sagt David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und Mitglied der Parlamentarierdelegation, die die Beziehungen zum Vereinigten Königreich pflegt.
Aber wir als Europäische Union haben von Anfang an gesagt, wir werden das Beste versuchen, aus der Situation zu machen.
Doch es geht nur schleppend voran. Der Pulverdampf der wilden Brexit-Tage hat sich zwar verzogen, aber Business as usual ist längst nicht wieder eingekehrt. Wir haben schon so viele Vorschläge auf den Tisch gelegt, sagt McAllister, von der Fischerei über Energiepolitik bis hin zu einem maßgeschneiderten Jugendaustausch, der ihm besonders am Herzen liege.
Leider ist die britische Regierung bislang nicht bereit, konkret darauf mal zu antworten.
In Handelsfragen sieht es nicht anders aus. Eine Rückkehr in die Zollunion und den Binnenmarkt ist sowieso tabu auf den britischen Inseln. Aber Handelskommissar Šefčovič kann sich auch andere Wege vorstellen. Zum Beispiel eine Aufnahme Großbritanniens in das sogenannte Pan-Europa-Mittelmeer-Abkommen, dem zahlreiche europäische Länder weit über die EU hinaus sowie die Mittelmeeranrainer angehören und das Erleichterungen bei Zoll und Handel bringt. Das könnte doch eine der Ideen sein, erklärte Šefčovič am Rande des Weltwirtschafts. Forums in Davos in einem Interview mit der BBC. Allerdings, auch das beste Freihandelsabkommen kann die Teilnahme am Binnenmarkt einfach nicht ersetzen. Aber ich habe das auch noch nicht so präzise formuliert von unseren britischen Gesprächspartnern gehört. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, nach den Jahren des intensiven Brüssel-Bashings müsse die Labour-Regierung daheim jetzt erstmal vorsichtig klar machen, dass Gespräche mit der EU nicht grundsätzlich des Teufels sind. Immerhin, der befürchtete Domino-Effekt des Brexits, wonach die Briten nur die Ersten sind und weitere folgen werden, der ist ausgeblieben. Im Gegenteil, 10 Staaten harren derzeit im Warteraum der Kandidatur aus, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die meisten von ihnen wollen es lieber früher als später sein.
Der Bericht von Thomas Spickhofen, 5 Jahre nach dem Brexit. Gehen wir über den großen Teich. Wer berichtet da aus dem Zentrum der Macht? In einer Demokratie ja eigentlich alle. Aber wer etablierte Medien von anderen unterscheidet, der lädt durchaus ein, wer gefällt oder gar nach dem Mund redet oder einfach auch gar keinen Journalismus betreibt. Damit sind wir in Washington. Die Mainstream-Medien, die mag der US-Präsident Donald Trump nicht so wirklich, also kommen nun verstärkt Influencer ins Weiße Haus, um von dort zu berichten. Julia Kastein mit der Medienstrategie, die Trumps Sprecherin bekannt gegeben hat.
Good afternoon, everybody. How are we? Caroline Levitt schritt diese Woche ans Pult im Briefing Room, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht.
It's an honor to be here with all of you.
Die 27-Jährige referierte in weitgehend freier Rede die ersten Maßnahmen, die der Präsident gleich zu Beginn seiner Amtszeit ergriffen hat. Präsident Trump ist zurück und das goldene Zeitalter von Amerika hat definitiv begonnen. Und weil jetzt alles anders werden soll, kündigte Levitt eine fast revolutionäre Neuerung an. Einer der begehrten Stühle im meist völlig überfüllten Presseraum soll künftig für Vertreter sogenannter neuer Medien reserviert werden.
Whether you are a TikTok content creator,
egal, ob Sie bei TikTok Content kreieren, Blogger oder Podcaster sind, wenn Sie legitimen Nachrichten-Content produzieren, egal für welches Medium, können Sie sich um eine Akkreditierung bewerben. Schließlich sei es doch ein Fakt, dass die Amerikaner ihre Nachrichten zunehmend von verschiedenen Internetplattformen und nicht nur von den sogenannten Legacy Media, also traditionellen Medien, bekommen, so Levitt. Vor allem junge Leute. Und als jüngste Regierungssprecherin aller Zeiten dank Präsident Trump bin ich stolz darauf, diesen Raum für junge Medienstimmen zu öffnen und die Botschaft des Präsidenten mit so vielen Amerikanern wie nur möglich zu teilen. Aber die Einladung an diese jungen Medienstimmen dürfte noch einen anderen Grund haben. Levitts Chef ist überzeugt, dass er die Wahl 2024 auch dank dieser neuen Medien gewonnen hat. Donald Trump gab Dutzenden Podcastern Interviews, vor allem solchen, die von jungen Männern gehört werden, die kaum Fernsehen oder Zeitung lesen, sich wenig aus Politik machen und eher selten wählen gehen. Auf die Idee habe ihn sein Sohn Barron gebracht, so Trump bei einer Party zur Amtseinführung stolz.
He said, Dad, you gotta go out, do Joe Rogan, do all these guys, and we did.
Auch sein Herz für TikTok hat Trump durch den Wahlerfolg entdeckt.
I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points.
Mit der Einladung scheint Levitt, die schon im Wahlkampf Trumps Sprecherin war, einen Nerv getroffen zu haben. In den ersten Tagen bewarben sich laut US-Medien über 7000 Medienvertreter um eine Akkreditierung.
Julia Kastein über neue Regeln in Sachen Presseberichterstattung im Weißen Haus. Dort nun auch vermehrt Influencer. Und das schreibt man nicht mit Z am Ende. Wenn aus einer neuen Idee ein Geschäftsmodell entstehen soll, dann nennt man das in Wirtschaftsform Startup. Und wenn die dann so richtig erfolgreich sind, dann lässt sich damit auch gutes Geld verdienen. Aber bis es soweit ist, können durchaus Jahre ins Land ziehen. Gründer brauchen also erstmal einen langen Atem und gute Kontakte zu Investoren. Startups im Saarland haben es in der Hinsicht aber nicht so leicht. Die Geldgeber, die sitzen meist woanders. Aber auch für die saarländischen Gründer gibt es gute Aussichten. Das besagt eine Studie. Im vergangenen Jahr sind die Investitionen in Startups insgesamt gestiegen. Und davon hat auch ein saarländisches Startup profitiert. Sarah Sassou berichtet.
Mona AI, so heißt das Startup von Felix Adam. Mona, das ist ein Avatar, also eine künstliche Person. Künstliche Intelligenz als Grundlage für das Unternehmen.
Mona AI automatisiert den Erstkontakt in den Recruiting-Prozess für große Personaldienstleister. Also da geht unsere KI hin und ruft die Kandidaten per Telefon an, macht mit denen ein Interview dann und versucht einzuordnen, wo wir die am besten platzieren können, damit die einen neuen Job bekommen. Und da haben wir die Idee gehabt, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die eben nicht so gut Deutsch können, und das sind bei uns knapp 61% aller Bewerbungen, die eingehen, dass wir mit denen eben auf ihre Landessprache kommunizieren.
Vor knapp 3 Jahren gründete Felix Adam sein Startup, da war er noch im Studium, Mathematik und Informatik. Mit 100.000 Euro Startkapital aus einem speziellen Topf für IT-Startups ging es los, dann sammelte er noch eine 250.000 ein.
Erst im Juli 2024 haben wir dann mit Early Bird den größeren Deal eingefädelt, über 2 Millionen.
Early Bird ist ein Fonds aus Berlin, der ausschließlich in Technologieunternehmen investiert. Steigt so ein Investor ein, ist für ihn das Risiko zwar hoch, dass das Startup scheitern könnte, aber wenn nicht, dann kann er damit sehr viel Geld verdienen. Um an so einen Investor zu kommen, hat Felix Adam viel Zeit und Energie investiert. Denn im Saarland gibt es kaum Kontakte zu solchen potenziellen Geldgebern.
Frühphasenkapital ist super im Saarland, also die Exist-Anträge zu stellen, ein bisschen Geld zu kriegen für IT-Projekte zumindest, das kriegt man schon hin. Aber danach Anschlussfinanzierung zu kriegen, das ist dann doch schon eine Challenge.
Das kann Bernd Pohl nur bestätigen. Er ist der Sprecher des bundesweiten Startup-Verbandes im Saarland und hat selbst 2 Softwareunternehmen aufgebaut.
Daher ist die Realität eigentlich eher die, dass die Startups aus dem Saarland, die wirklich Potenzial haben, die funktionieren, die schon ein bisschen weiter sind, ihre Investoren nicht im Saarland finden, sondern eher außerhalb des Saarlandes, weil wir hier wenig klassisches Risikokapital haben.
Dabei hat das Saarland viel Potenzial, durch innovative Neugründungen dem Strukturwandel zu begegnen. In den Hochschulen entstehen nämlich vielversprechende Ideen.
Diese Hochtechnologiesachen von denen wir ja uns auch versprechen, dass wir vielleicht irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal, unsere Gesellschaft irgendwann mal retten durch Klimathemen, durch neue Wirtschaftsthemen, durch Industrien, die sich weiterentwickeln.
Ein Bereich, in dem auch die saarländischen Gründer mithalten könnten. Jedes Jahr entstehen hier 12 bis 15 neue Start-ups, so der Branchenverband. Das Land hat die Rahmenbedingungen für sie schon verbessert, mit finanzieller Förderung, gerade für die Anfangsphase und Räumlichkeiten wie dem Innovation Center an der Saar-Uni. Aber die Kapitalgeber sitzen woanders, und zwar weit weg vom Saarland. Felix Adam sieht noch ein weiteres Hemmnis.
Wenn ich sage, ich will eine Milliarde Umsatz machen, dann gucken mich im Saarland, denken die, der Typ ist völlig bescheuert. In Berlin ist das so, ja okay, und wie lange brauchst du dafür? 3 oder 4 Jahre? Das ist das Ding.
Trotzdem ist es für Mona AI erstmal kein Thema, dem Saarland den Rücken zu kehren. Das Team ist mittlerweile von 10 auf 40 Mitarbeitende gewachsen, hat bislang etwa 70.000 Jobs bundesweit vermittelt.
Das lässt einen gut schlafen, sage ich mal. Und wenn man so einen Antrieb hat, hat man auch kein Problem, den ganzen Schmerz und alles Mögliche auszuhalten.
Also reist Gründer Felix Adam weiterhin nach München und Berlin, um zu zeigen, es lohnt sich, in saarländische Start-ups zu investieren.
Sarah Sassou hat berichtet. Bleiben noch die Wetteraussichten. Die sind für die Nacht bescheiden. -4 bis -1 Grad mit flachem Nebel morgen früh. Für den Samstag, wenn der Nebel weg ist, dann Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Es gibt Sonne und es bleibt trocken und ähnlich auch der Sonntag. Soweit die SR-Infobilanz am Abend mit Jochen Marmitt. Ich wünsche Ihnen ein friedliches, erholsames Wochenende. Tschüss.